Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker und
Jan-Martin Viada. Einen schönen Tag auch von mir. Du, Patrick, sag mal, bevor wir unseren Gast begrüßen, der Pandemie scheint ja allmählich die Luft auszugehen. Da würde mich interessieren, was haben wir eigentlich in den letzten 1,5 Jahren so gelernt?
Wie meinst du das?
Naja, zum Beispiel die Debatte, die jetzt gerade läuft über die Aufhebung der Impfpriorisierung. Da fällt dann eine Gruppe mal wieder als prioritär herunter oder als nicht prioritär, müsste man eigentlich eher sagen, die Kinder und Jugendlichen und natürlich auch ihre Eltern.
Stimmt, das ist anscheinend wichtiger, schnell in den Urlaub und ins Café zu kommen, als wieder unbeschwert Schule und Universitäten besuchen zu dürfen. Da passt ja das, was der Soziologe Stefan Lesse nicht immer wieder kritisiert. Er sagt, dass Solidarität als Begriff völlig übernutzt ist.
Ja, den hochaltrigen Nachbarn Brötchen zu holen und das dann als Akt von Solidarität hochzujubeln, ist auch ein bisschen übertrieben. Und erinnern wir uns überhaupt noch, am Anfang der Pandemie haben wir uns noch persönlich bei der Kassiererin im Supermarkt bedankt.
Ja, schon wieder eingepreist. Dabei wäre es jetzt sinnvoll zu überlegen, was künftig anders laufen kann. Wenn zum Beispiel die nächste Pandemie kommt, gemeinsam die gesellschaftliche Transformation voranzutreiben, dazu braucht es eben auch Solidarität.
Ja, und ein paar Vordenker braucht es dazu auch, die sich dann überlegen, was sind denn die soziotechnologischen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte?
Du meinst so Themen wie Klimawandel und die damit verbundene Frage, auch welche Energiequellen wir künftig setzen?
Ja, oder Stichwort Industrie 4.0. Wie gehen wir denn mit der Digitalisierung in Entwicklung und Produktion um? Dürfen und können wir eigentlich unsere Lebensweise, wie sie so lieb haben, aufrechterhalten, ohne unseren Planeten weiter zu schaden? Und sind die vermeintlichen Lösungen auch echt welche nach dem Motto, der Diesel ist tot, es lebe das E-Mobil?
Womit wir fast schon beim Thema unseres heutigen Gipfels sind. Wir werden uns verändern müssen und wir brauchen Ideen, Innovationen, die uns voranbringen. Deutschland will dazu eine Menge Geld in die Hand nehmen und hat dazu Sprint mit D gegründet, die Bundesagentur für Sprunginnovation.
Und den Gründungsdirektor von Sprint, Rafael Laguna de la Vera, haben wir heute zu Gast. Guten Tag, Herr Laguna.
Ja, hallo.
Herr Laguna, was ist eigentlich eine Sprunginnovation und warum brauchen wir in Deutschland denn unbedingt mehr davon?
Also erstmal, das gehört ja auch nicht zu meinem aktiven Wortschatz, dieses Wort, aber die deutsche Sprache ist ein besonders mächtiges Schwert, denn wir können es zusammensetzen. Eine Sprunginnovation ist genau das. Es ist eine Innovation mit hoher Erfindungshöhe, die die Welt verändert, wo die Welt nicht mehr so ist wie vorher, wo man auf Fotos erkennt, dass sie stattgefunden hat, vor dem Auto, nach dem Auto, in der Bäckerschlange, vor dem Handy, nach dem Handy und in unseren Abenden, vor dem Internet, nach dem Internet. Ich glaube, daran kann man sehr gut festmachen, was eine Sprunginnovation ist. Sie verändert unser Leben, sie verändert Wirtschaftskreisläufe, sie zerstört Industrien, sie schafft neue, die Welt ist danach eine andere.
Klingt ja nicht nur so, als ob man sich darauf freuen sollte, wenn dabei Dinge kaputt gehen.
Ja, das ist ja Schumpeter, nicht? Also man muss schon was kaputt machen, um Platz für Neues zu schaffen. Das ist leider immer so. Und die davon Betroffenen sind nicht immer glücklich. Schon seit den Webern wissen wir, dass technologische Disruption nicht für alle gut ist. Aber unterm Strich ist die Welt durch Innovation und durch Sprunginnovation eine viel bessere geworden. Wir leben länger und gesünder und so weiter. Deswegen glaube ich, netto geht es positiv aus.
Ja, zerstörerisch. Zerstörerisch kann auch sehr kreativ sein.
So ist es.
Sie sagen Schumpeter, ich sage Ton, Steine, Scherben, mach kaputt, was ich kaputt mache.
Auch richtig, genau. Aus der Generation komme ich auch. Hatte ich in meinem Kassettenrekorder im Käfer auf volle Pulle.
Ja, klar. Warum braucht es denn für sowas eine Agentur?
Na, weil wir keine mehr, wenn wir sie in Deutschland gemacht haben, so haben wir doch dann den wirtschaftlich-volkswirtschaftlichen Nutzen nicht mehr hauptsächlich hier eingefahren. Das ist erkannt worden, obwohl wir ja, wie ihr besonders gut wisst, ja sehr viel Geld in Wissenschaft stecken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch eine sehr gesunde Industrie haben, insbesondere der, worum wir viel beneidet werden, der Mittelstand, die Familienunternehmen, die auch sehr, sehr langfristig planen können. Aber irgendwo dazwischen klafft die Lücke, das Tal des Todes, dass die Translation vom einen ins andere nicht mehr hier stattfindet, sondern ins Ausland abwandert.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Also gern zitiert natürlich MP3, der iPod und dann das iPhone und daraus entstand dann die wertvollste Firma der Welt namens Apple, die den ganzen DAX 30 und CAC 40 und alle Aktien börsennotierten Unternehmen Europas wert ist, eine einzige Firma. Aber wir haben viele Detailinnovationen gemacht, wir haben auch viele tolle GründerInnen hier produziert, die dann ihren Erfolg draußen eingefahren haben. Und selbst unsere aktuellen Heroes, CureVac und BioNTech, sind Gott sei Dank noch hier, aber den Börsengang haben sie dann doch in den USA gemacht.
Das ist total spannend, auch gerade das Beispiel jetzt, Fraunhofer war das damals, glaube ich, auch so ein Universitäts MP entwickelt worden und dann ist es letztendlich verwertet worden von jemand anders, der das große Geld damit gemacht hat. Liegt es daran, dass die Deutschen eher in der Forschung stark sind, aber wenn es darum geht, Moneymaker zu sein, dann sind sie relativ schwach?
Ich glaube, wir haben es uns in unseren Systemen etwas zu gemütlich gemacht. Wir haben es auch sehr schwer gemacht, aus dem einen System auszubrechen, ins andere zu gehen. Das ist auch kulturell nicht besonders hoch angesehen. Man schaut gegenseitig aufeinander herab von der Wissenschaft und der Wirtschaft. Man muss seine Wissenschaftskarriere abbrechen, mehr oder weniger, wenn man ausgründen möchte. Man begibt sich, man ist ja schon häufig so Postdoc-Alter, irgendwie Anfang, Mitte 30. Man begibt sich in eine wirtschaftliche Unsicherheit, gerade dann, wenn Familiengründung und so weiter ansteht, wenn man sich niederlassen möchte und das dann häufig von der anderen besseren Hälfte nicht so gern gesehen wird, wenn man das dann tun möchte, sich dort in diesen wirtschaftlichen Abenteuer zu begeben. Es ist auch nicht cool, UnternehmerIn zu sein. Es ist sogar ziemlich uncool und wenn man dann noch erfolgreich ist, muss man sich schämen und verstecken. Das ist kulturell mal sehr, sehr anders in zum Beispiel den USA. Aber es ist auch schwierig, denn wir haben uns selber viele Hürden in den Weg gestellt, das zu tun. Die Ausgründung aus den außeruniversitären Einrichtungen ist aufwendig, ist teuer. Man braucht lange, man hat sehr viel Ballast dann im Gepäck in Form von Lizenzvereinbarungen der Patente, die man ja eigentlich selber erfunden hat. Ja, mit Staatsgeld in den Institutionen, aber das wirkliche geistige Eigentum hat man ja selber geschaffen und das muss man dann auch bezahlen. Das hat man dann als Ballast in der Firma, was dann wiederum Risikokapitalgeber nicht so gerne sehen. Wir haben kein besonders gutes Venture-Finanzierungssystem durchweg, vielleicht in der Anfangsphase noch dank Hightech-Gründerfonds und der privaten Venture-Capital-Geber und KfW und so weiter, aber spätestens in den mittleren und Spätphasen verhungert man hier in Deutschland, wenn man nicht Glück hat wie CureVac und BioNTech und reiche Mäzene findet, die einen da durchfinanzieren und einen Börsengang geht hier gar nicht mehr.
Ja, aber jetzt fangen wir doch direkt mal an, das Beispiel BioNTech und hier das Thema zum Beispiel so ein Bioscience Valley, der jetzt rein theoretisch ja rund in den Rhein-Main-Bereich hinein integriert werden könnte. Ich schaue mir mal so ein paar Parteiprogramme an, Ideen. Hier sieht man, die SPD in Rheinland-Pfalz will zum Beispiel ganz stark Wissenschaft und Forschung verkoppeln. Da ist die Uni Mainz, die mit aufgebaut werden soll. Da gibt es einen starken Verbund auch mit Darmstadt, Frankfurt. Wäre das was, so ein Bioscience Valley jetzt da in dieser Gegend zu kreieren und kann man das staatlich überhaupt voranschieben?
Ja und ja und noch viel mehr. Also ich glaube schon, dass es Cluster schaffen Sinn macht, so wie Silicon Saxony, dass wir ein paar Industrien haben, die gut zu uns passen, denn wir haben sie wahrscheinlich erfunden, wie zum Beispiel die chemische Industrie oder die Pharmaindustrie, ist zwar leider schon 120 Jahre her, dass wir das wieder auspacken und vorantreiben, dass das auch für uns natürlich tolle Skalierungsinstrumente sind, weil sie sind ja noch da, diese Champions. Ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, und wenn wir uns darauf konzentrieren und wenn Politik und Wirtschaft da Hand in Hand arbeiten, können wir ganz schön viel reißen. Wir sind schon noch sehr leistungsfähig.
Wenn man direkt nachgefragt, können wir wieder die Apotheke der Welt werden? Jetzt, ich meine, BioNTech ist die stärkste Marke in dem Bereich, die wir jetzt im Moment haben. Durch die Pandemie kennt jeder diese kleine Firma aus Mainz. Die haben einen Milliardengewinn eingefahren. Ist das jetzt eine Chance, dass wir daraus richtig was bauen?
Ja, wenn der amerikanische Präsident schon sagt, die sollen mal ihre Patente freigeben, dann haben die irgendwas drauf, würde ich sagen. Ja, und CureVac haben wir auch noch. Also ja. Ich glaube, wir können das als starke Ermutigung sehen. Und die GründerInnen der Firmen sind ja nun auch Patrioten. Das muss man auch mal sagen. Die wollen das ja hier halten und hier lassen und hier groß machen. Ingmar Hörs Buch kommt jetzt gerade raus. Sollte auch jeder lesen, um sich die Geschichte mal erzählen zu lassen. Nein, das sind super tolle Stories. Das sind unsere Elon Musk.
Gehen wir vielleicht erstmal noch mal einen Schritt zurück. Wir sind schon ganz schön weit gegangen, Herr Laguna. Und fragen uns mal oder reden mal darüber, wie Sie eigentlich auf die Idee gekommen sind, Chef der Sprungagentur zu werden oder der Agentur zu werden, wo wir ja selber einen ganz anderen Hintergrund haben.
Sie haben und vor allem gar nicht behördlich klingen, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Er klingt ja jetzt nicht so, als würde er für eine staatliche Institution arbeiten. Ne?
Er klingt gar nicht wie ein Behördenchef, obwohl er einer ist. Und letzten Endes ist es so, Herr Laguna, Sie haben ja mal was ganz anderes gemacht. Sie sind eigentlich Unternehmer. Erzählen Sie doch mal, was Sie eigentlich vorher gemacht haben und was Sie dann ja auf die Idee gebracht hat, zu Sprint zu gehen.
Ja, und auch meine akademischen Weihen sind übersichtlich. Also es ist wirklich nicht so die klassische Story. Ich habe mit 12 angefangen, mir selber Mikroelektronik, Computer beizubringen. Das war 1976, muss man dazu sagen. Da war noch nicht viel los. Hatte das große Glück, einen Cousin meiner Mutter in Los Angeles zu haben, wo ich dann auch immer hin konnte, nachdem ich 1974 als 10-Jähriger erst aus der DDR gekommen bin, wo ich nirgendwo hinkam. Also ich hatte gleich zweimal Glück. Habe dort die Mikrocomputer kennengelernt, sehr früh, und habe mich damit infiziert mit 16, die erste Firma gegründet, war dann auch normal, irgendwie komme auch irgendwie aus einer Unternehmerfamilie, habe deswegen auch nicht viel drüber nachgedacht. Das macht man halt so, habe so gerade eben aus Abi hingekriegt, widerwillig, muss ich sagen, hat dann aber nicht genug Geld. Ich wollte ans MIT Media Lab, was gerade gegründet wurde zu dieser Zeit. Dafür hatte ich kein Geld, bin zur Uni Dortmund 3 Wochen, das war nix, das war nicht MIT Media Lab, bin raus, bin in die nächste Firma, in die übernächste, habe dann eine sehr erfolgreich verkauft mit 30, bin noch ein paar Jahre dabei geblieben, bin dann Investor gewesen, habe mit als erstes Projekt mit die SUSE Linux AG, die gerade jetzt an die Börse gegangen ist, gerettet, ne, indem wir verdammt viel Geld reingesteckt haben und sie 2003 dann an die Novell verkaufen konnten für 210 Millionen. Jetzt ist er mit einer 5 Milliarden Bewertung an die Börse. Also irgendwie war das schon mal so ein Ding, wo ich gesagt habe, so eine deutsche Industrie-Ikone, die darf jetzt weder pleite gehen, ne, noch hier von der Bildfläche verschwinden. Und das hat ja dann auch irgendwie geklappt. Habe daraus auch die Open Exchange gegründet, ein Open-Source-Software-Unternehmen, was mir dann 10, 15 Jahre später den Ruf in die Gründungskommission der Agentur für Sprunginnovationen verschafft hat, als Open-Source-Computer-Mensch. Das war der Anfang der Genese dieses komischen Jobwandels.
Ich muss jetzt mal, das macht einen ja total atemlos. Das Traurige ist ja, wenn man in Deutschland an erfolgreiche Unternehmertypen denkt, wird häufig Lars Windhorst hervorgezeichnet. Ne? Also der ist ja mit Kohl damals ja aktiv unterwegs gewesen. Den hat man immer gern gepusht. Hatten Sie immer schon eine gute Verbindung zur Politik?
Nein, gar keine. Also das hat der Lars Windhorst deutlich besser gemacht als ich. Ich habe also nie mit einem Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin im Flieger nach China gesessen oder ähnliches. Ehrlich gesagt, ich bin so von dieser Unternehmerklasse gewesen, die es eigentlich vermieden hat, irgendwie mit Behörden in Kontakt zu kommen, weil das bedeutet eigentlich immer Ärger. Also man hat schon genug Kontakt damit, ne, wenn man Unternehmen macht. Man hat das Finanzamt im Nacken. Nicht, dass ich ein Steueroptimierer bin, gar nicht. Ich zahle gerne Steuern, ich wohne gerne in diesem Land. Aber wenn man X zahlt, dann wird einem immer unterstellt, dass man 2x unterschlagen hat. Das ist so ein bisschen die Kultur hier. Also je mehr sie zahlen, desto größer ist dieser Verdacht. Deswegen hat man da eigentlich kein gutes Verhältnis dazu. Ich habe tatsächlich, als ich Anfang 2019 ins Bundesbildungsministerium in Berlin ging, zum ersten Mal bin ich in ein Ministerium, in ein Bundesministerium oder auch in ein Landesministerium reingegangen. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe zum ersten Mal überhaupt dieses ganze Berliner Ufer und Kanzleramt und alles Mögliche wahrgenommen. Und ich kann jetzt sagen, das Paul-Löbe-Haus war mir unbekannt zu diesem Zeitpunkt. Paul Löbe auch. Habe ich jetzt alles gelernt. Also das war, dass ich bin auch nicht da reingegangen mit dem Ziel, mit dem Job da rauszugehen. Ich hatte einen Job. Ich war ja mein eigener CEO bei der Open Exchange mit 300 Mitarbeitern und so. Da wird einem ja auch nicht langweilig.
Was ist denn da genau passiert? Also Sie sind erfolgreicher Unternehmer. Sie haben eigentlich Spaß an dem, Sie tun, an dem, was Sie tun. Und dann kommt da so eine Gründungskommission. Und irgendwann werden Sie dann gefragt, naja, vielleicht machen Sie es doch selber. Haben Sie irgendwie ausgestrahlt, dass Sie was Neues machen wollen, dass Ihnen das doch irgendwie reicht mit Unternehmer sein?
Ja, natürlich, nach 15 Jahren der Firmengründung, 12 Jahre CEO, ist man schon mal ready für was Neues. Aber das war wirklich überhaupt nicht, also das war einfach nicht auf dem Zettel. Nee, ich habe mich, als wir uns dann in der Kommission zusammengesetzt haben, mit tollen Leuten, der Ingmar Hör war übrigens dabei, ne, der Dietmar Haarhoff, den ja auch hier viele kennen, die Gitta Wolf, die bis neulich ja Präsidentin der Goethe-Uni war und so weiter, tolle Leute, auch Unternehmer, wir haben uns wirklich Mühe gegeben, eine Agentur zu bauen, von der wir glauben, dass sie erfolgreich sein kann. Und wir haben uns quasi in Rage geredet, dass es auch echt klappen muss, dass es wahnsinnig wichtig ist für Deutschland, denn wir leben immer noch von den Sprunginnovationen von vor 100, 120 Jahren und so. Und dann habe ich auf den Kalender geschaut und festgestellt, dass ich damals 55 war. Dann habe ich gedacht, okay, die zweite Hälfte deines Lebens, also von 55 bis 110, die verbringst du dann
damit. Sind Sie optimistisch?
Ja, muss man ja sein. Ne? Also
muss man ja machen, wenn man älter wird. Ne?
Absolut, absolut. Also älter werden ist ja nichts für Weicheier, ne? Aber wer früher stirbt, ist länger tot. Das ist auch keine Alternative. Ne? Also habe ich gedacht, sind wir einfach mal optimistisch. Ich bin sowieso grundlegend Optimist, weil Pessimismus ist Zeitverschwendung. Deswegen habe ich gesagt, die zweiten 55 Jahre vielleicht mal mit was anderem zubringen, macht Sinn. Außerdem ist mein ganzes Leben geprägt vom Rausbewegen aus der Komfortzone. Mir wird dann auch irgendwann langweilig. Und dann was zu machen, was so richtig komplett irre ist, wo alle sagen, du hast doch nicht alle an der Karre. Das mache ich schon auch gerne und das hat schon den Charakter.
Also richtig aus der Komfortzone. Jetzt sind wir beide sofort natürlich völlig angefixt. Du mit der Komfortzone, ich hätte das was anderes gehört. Ja, Martin, sag du was.
Würde sagen, raus aus der Komfortzone. Also ich meine, das haben Sie ja gründlich geschafft, würde ich sagen, wenn Sie berichtet haben, wie Sie dann das erste Mal im Ministerium reingegangen sind. Und wenn man dann auch noch so mitkriegt aus der Ferne, wie Sie jetzt eigentlich am Kämpfen sind, können wir ja mal ein bisschen gleich drüber reden. Aber erstmal gefragt, bereuen Sie es mittlerweile, dass Sie den Schritt gemacht haben?
Nee. Gar nicht. Es war in der Tat raus aus der Komfortzone. Das ist mir bestens gelungen. Also weiter raus kann man gar nicht kommen. Die Idee ist immer noch gut und richtig. Ich glaube, die Kommission hat auch letztlich dann den richtigen ausgewählt, ganz ehrlich. Denn je größer der Berg der Probleme wird, desto mehr Energie entwickle ich. Also das muss man da. Da muss man irgendwie invers gepolt sein, damit man sowas aushält. Ist schon ein ganz schön dickes Brett. Und ich kapiere jetzt auch, dass die Sprint im Grunde genommen ein Experimentallabor für den Bund ist, mal Dinge komplett anders zu machen. Es ist nicht nur die Agentur selber, die wir hier bauen, sondern wir bauen auch ein komplett neues Modell, wie es anders gehen muss, wenn man agiler, schneller sein will, wenn man mit dem Tempo der Zeit mitkommen will und wenn man auch mal, ich sag mal, den Staub der 75 Jahre mal abschüttelt, ne, um mal was Neues zu wagen. Dafür ist der Laguna schon der richtige.
Also als systemischer Coach, man muss sich mal ein bisschen jetzt auf mein anderes Wissen so abheben, weiß man, es gibt unterschiedliche Treiber, die Menschen haben und sie haben die Komfortzone bezeichnet, das ist völlig klar, die verlassen sie. Sie sind davon getrieben, Innovationen voranzubringen, Dinge zu verändern. Die öffentliche deutsche Bürokratie hat oft andere Schwerpunkte. Die kontrolliert gerne, hat Sicherheit. Jetzt hat ja die Bundeskanzlerin an sehr prominenter Stelle jetzt auch nochmal gesagt, wir können nicht zufrieden sein mit dem, was bislang gelaufen ist. Und sie hat selber auch selbstkritisch, muss man ja sagen, gesagt, wir haben zum Beispiel zu viel Nachweispflichten. Wir haben so viel Angst, dass wir hier Steuergelder verschwenden, dass wir ganz engmaschig immer von so Innovationen wie ihrer verlangen, zeigt mal, was ihr mit dem Geld macht, das funktioniert nicht.
Ja, nee, also da ist ein Paradox. Ne? Also man muss Risiken eingehen. Man kann nicht vorhersagen, ob was eine Sprunginnovation wird oder nicht. Man kann das Potenzial auswiegen sozusagen und dann muss man es machen. Und dann klappt es oder es klappt nicht. Man muss auch Wettbewerb herstellen. Ne? Doppelförderung heißt sowas, ne? Was nun mal so gar nicht gerne gesehen wird. Wettbewerb ist ein toller Treiber, ne? Denn die InnovatorInnen, die wir fördern, die haben auch große Egos und die wollen es der Welt auch zeigen. Und je mehr Druck durch Konkurrenz da ist, desto mehr. Das wollen wir natürlich auch ausnutzen. Und das Dritte ist, es auch menschliche, ich will nicht sagen Gier, das ist so ein negatives Wort, das Bedürfnis, aus dem Erfolg auch zu partizipieren, ist auch ein Treiber, den wir nutzen wollen. Das heißt, wir wollen auch das Unternehmerische rauskitzeln aus den Leuten und sie dann, wenn sie erfolgreich sind, auch reich machen. Why not? Ne? Und das sind alles Dinge, die verdammt schwierig sind, mit Steuergeld umzusetzen. Der BRH, der Bundesrechnungshof, der ist sofort auf der Palme, wenn er die drei Themen hört. Vielleicht auch zu Recht. Es ist Steuergeld. Ich meine, man muss auch damit vorsichtig umgehen. Man hat wahnsinnig viel Verantwortung. Aber im Kontext einer Sprunginnovationsagentur muss man das anders denken.
Aber jetzt sind Sie fast noch nett gegenüber dem Bundesrechnungshof. Wundert mich. Also im Grunde sitzt er Ihnen ständig im Nacken. Sie spüren den heißen Atem der Bürokraten im Bundesrechnungshof. Das Finanzministerium sitzt Ihnen im Nacken. Auch trotz allem das BMBF, da gibt es auch Leute, die Ihnen im Nacken sitzen. Alle wollen mitreden, alle wollen mitentscheiden. Keiner will aber das Risiko tragen. Das Risiko sollen Sie tragen dabei. Und am Ende ist es sogar so, dass die Bundeskanzlerin, Patrick hat es eben schon angesprochen, selber mittlerweile so klingt, als ob sie eigentlich sich das anders vorgestellt hat. Sie hat gesagt, naja, bisher ist das noch mit dem Sprung relativ wenig. Es sei sehr deutsch gewesen, dass man zwei Agenturen gegründet habe. Es gibt ja noch die Agentur für Cybersicherheit nebenher. Da hätte man großes Potenzial auch von Innovationen verschenkt, hat sie sogar gesagt. Und dann hat sie sogar noch prophezeit, der Output wird nicht so dramatisch werden. Das klingt jetzt alles irgendwie nicht so besonders reizend und super, wie Sie sich das vielleicht gedacht haben, Herr Laguna.
Die Formulierung wird nicht so dramatisch werden. Ja, das ist ja wirklich euphemistisch. Aus dem Mund der Bundeskanzlerin ist das ja schon fast dramatisch, muss man einfach sagen.
Ja, also vielleicht mal vorneweg, die Bundesrechnungshof, Finanzministerium, die machen alle ihren Job. Die arbeiten in dem Regelwerk, in dem sie sind. Und man kann da den Vertretern des Bundesrechnungshofs einfach keinen Vorwurf machen und auch nicht denen der anderen Ministerien. Wenn wir eine Bundeshaushaltsordnung haben, die so ist, wie sie ist, ne, dann kann man jetzt nicht sagen, warum haltet ihr euch da dran, Bundesrechnungshof? Also wenn einer, dann doch bitte schön die. Ne? Ich glaube, natürlich kann eine Regierung all diese Regeln ändern. Und ich hoffe, dass Frau Merkel noch den Dampf ausnutzt der letzten Monate, um das zu tun. Wir müssen einfach hier unsere Gesetze ändern. Und dafür ist eine Regierung da. Wir müssen unsere Vorschriften ändern, wir müssen unsere Verfahren ändern, um das zu tun. Und dann werden die Menschen, die die umsetzen in den Ministerien, sich auch verändern, weil die Regeln dann neu geschrieben sind. Ich glaube, ich würde das wirklich nicht personifizieren und schon gar nicht beim Bundesrechnungshof. Das ist unfair.
Aber personifizieren muss man es insofern. Sie haben gerade gesagt, Sie hoffen, dass Merkel das noch schafft. Also Ihre letzte Hoffnung ist eine Bundeskanzlerin, die jetzt auf dem Weg raus ist, so nach dem Motto, die kann sich nochmal was leisten am Ende. Für viele waren Sie die letzte Hoffnung, so nach dem Motto, der Laguna, der ist ein Freigeist, der braucht das alles nicht. Und ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, naja, wenn es dem Laguna reicht, dann geht er halt einfach. Wie lange sind Sie noch da, Herr Laguna?
Also erstmal, die Kanzlerin hat ja die Chance, das zu machen. Ob sie noch das noch kann, ne? Sie hat ja auch ein bisschen noch ein paar andere Sachen zu tun, ne? Ob sie noch die Energie aufbringt und die Leute bei sich im Bundeskanzleramt mitreißen kann, das wird sich zeigen, ob das passiert. Wenn es nicht passiert, dann ist es auch noch kein kompletter Weltuntergang, denn wir haben ja eine Neuwahl, wir werden eine neue Regierung haben, wir werden einen Koalitionsvertrag haben und da werde ich sehr stark mit versuchen, darauf einzuwirken, dass wir die Veränderung, die ich meine, die Sprint braucht, aber wie gesagt, als Modell für vieles, vieles andere mehr, dass wir die dort verankern und dann auch umsetzen und so lange bleibe ich auch dabei. Ich schmeiße die Flinte nicht so schnell ins Korn.
Hat man Ihnen mehr versprochen, als geliefert worden ist zu Beginn der Agentur?
Das ist eine Fangfrage. Die Antwort ist natürlich ja, sonst hätte ich es ja nicht angenommen. Also wenn ich das alles gewusst hätte, um Gottes Willen. Aber es ist vielleicht auch einer gesunden Naivität geschuldet. Das sage ich auch immer, wenn Leute GründerInnen werden. Also da gehört vieles dazu. Man muss wahnsinnig viel Energie haben, man muss eine tolle Idee haben, man muss sich da reingebaggert haben, man muss Bock auf das Thema haben und es von morgens bis abends kauen. Aber man braucht auch eine gesunde Portion Naivität. Das ist mit Kindern ja genauso. Wir werden ja lange ausgestorben, wenn wir als junge Eltern nicht völlig naiv wären und keine Ahnung hätten. Na, stellen Sie mal vor, wir wüssten das alles, was das bedeutet, was man
grauenhaft,
da macht.
Grauenhaft.
Grauenhaft. Ja, wir wären nicht mehr da. Wir wären ausgerottet. Keiner wird mehr Kinder kriegen. Die Ergebnisse sind toll, aber der Weg dahin ist echt anstrengend. Und so ähnlich ist das mit der Agentur auch. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, aber man lernt das Schritt für Schritt. Ne? Solange da Hoffnung ist, dass am Ende das rauskommt, was man am Ende sich am Anfang sich erträumt hat, solange werde ich das auch machen. Und ich persönlich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich kann so Sachen wie Unterschwellen, Vergabe, Ordnung einfach so sagen, als wäre es nichts. Ich kann mit einem tollen Team, was wir mittlerweile aufgebaut haben, von über 30 Leuten auch richtig was bewegen. Und wir haben, das ist das Allertollste, wir haben richtig tolle Projekte am Start. Und deswegen werden wir die Kanzlerin noch überraschen. Ich glaube, selbst mit den sehr bescheidenen Mitteln, und das meint sie ja, die wir haben, ne, werden wir es schon knallen lassen. Ich glaube, wenn wir da mal so richtig entfesselt werden, dann werden sich alle wundern, was da rauskommt. Denn die Fee, also wir sind schon ein tolles Land, wir haben tolle Leute.
Jetzt haben Sie aber so viele Teaser gesetzt. Jetzt dürfen Sie uns aber auch mal richtig beeindrucken. Prognosen sind ja immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, haha. Aber was sind denn die nächsten großen Projekte, die jetzt so kommen, die Sie in der Pipeline haben, wo man sagt, boah, das ist ja irre.
Ja, über viele können wir natürlich nicht reden, aber wir reden schon über einige. Ne? Über einige schon sehr lange, wie den Analogcomputer, ne, den wir ausgraben und auf den Chip bringen. Das Letzte, was wir verkündet haben, ist das Holodeck, eine völlig neue Art der Augmented Reality, die sehr hochauflösend mit einer einfachen Brille auf dem Kopf und nicht so einem Apparat uns eben die Features sehr, sehr realitätsnah geben wird. Es ist ein völlig neuer Wirkstoffweg, ähnlich wie mRNA, in dem Falle chemisch zur Heilung von Alzheimer. Und wenn das klappt, werden wir noch ein paar andere neurodegenerative Krankheiten damit heilen können und wahrscheinlich sogar Diabetes 2, wo derselbe Prozess in der Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse stattfindet. Wir haben tolle Umweltthemen. Das Hochwindrad ist ein recht spektakuläres mit einem 90-jährigen Innovator, der das entwickelt hat. Dort wollen wir Windräder völlig anders konstruieren und damit viel höher baubar machen. Die Reinigung von Wasser ohne Chemie mit Hilfe von kleinen Luftbläschen, Microbubbles, Entfernung von Mikroplastik als erstes Ziel, aber letztlich auch eine neue Plattform für den Bau von der Reinigung von Kläranlagen, also alles, was Flüssigkeitsreinigung ist, auf eine völlig neue wesentlich günstigere und vor allen Dingen auch wesentlich umweltschonendere Art und Weise. Das sind nur so ein paar Beispiele.
Super spannend, alles sofort gekauft. Interessiert, ich kann mich noch an diese Oculus Rift beispielsweise sagen, diese großen Brillen, die man auf dem Kopf hatte, sah immer doof aus, wenn man sich hin und her bewegte und man war nach der Zeit ein bisschen schwindelig und übel war einem auch häufig, wenn man da reingeguckt hat.
Wenn man das Ding abgesetzt hat, dann hatte man eine rote Birne. Genau. Die Brille, die wir da haben, die sieht so aus wie die, die wir beide hier auf der Nase haben, eine ganz normale optische Brille.
Eine Sache noch, die mich interessiert, das muss ich nochmal nachfragen. Sie haben jetzt viele Fälle angerissen, die so klassisch in der Transformation, auch in diese soziotechnologischen Herausforderungen, die wir haben werden, die da gewichtet sind und die da auch mit Sicherheit Aufgaben oder Probleme lösen können, die in der Zukunft entstehen. Was sind so die wichtigsten Dinge? Ist es der Klimawandel oder ist es letztendlich die medizinische Versorgung? Wo sehen Sie den Schwerpunkt?
Also wenn ich mal reinschaue, ich drehe es mal rum, was kommt rein? Ne? Ich glaube, das ist ein noch besserer Ausdruck. Das ist nicht das, was der Laguna denkt, sondern das ist, was die Welt uns vorschlägt. Sozusagen. Wir haben etwas über 600, glaube ich, mittlerweile Projektvorschläge bekommen. Circa 30% sind Umwelt und Energie. Und natürlich haben die alle mit Klimawandel etc. zu tun. Also es schlägt einem keiner mehr irgendeine dreckige Technologie vor. Ist zwar dreckig, aber trotzdem cool. Nee, das haben wir nicht. Ne? 30% sind Biotechnologie, Medizin. Ne, da erleben wir, glaube ich, wirklich gerade eine Revolution, weil aus der Biologie wird eine Ingenieurswissenschaft. Ne, weil wir ganz andere Werkzeuge haben, weil wir sehr viel digital machen können und weil wir sehr viele Leute haben, die so aus der Physik, Chemie in die Biologie kommen und quasi das Handwerkszeug von dort mitbringen. Super spannende Projekte. Die anderen nächsten 30% sind Digitales. Also von Hardware, Chips, Analogcomputer habe ich eben genannt, bis hin zum Software-Stack ganz oben. Wir haben eins der Projekte, was schon graduiert hat von der Sprint, ist das Sovereign Cloud Stack-Projekt, welches ein Infrastruktur as a Service, der komplett als Open Source Stack bereitstellt, damit wir quasi eine offene, föderierte Antwort auf die großen Hyperscaler hier produzieren können. Das ist Teil von der Gaia X geworden und wird von dort aus weiterfinanziert. Das heißt, wir haben schon mal 30 große Themen der Zeit. Die technologische Souveränität ist ebenso überlebensnotwendig für uns als Nation, als Europa, wie die anderen beiden Themen. Und die letzten 10%, die übrig bleiben, ist im Grunde der ganze Rest. Da sind auch schon mal neue Steuermodelle dabei, die sind dann vielleicht nicht unsere Aufgabe, aber Bildung zum Beispiel, das flankieren wir zumindest, ist zwar in sich nicht als Sprunginnovation identifizierbar, aber die Grundlage aller Sprunginnovationen. Deswegen ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo wir auch mit ein paar Protagonisten aus der Republik zusammenarbeiten, um dort auch was zu bewegen. Also ich glaube, die großen Fragen der Zeit, die wir haben, die kommen auch in Form der Vorschläge relativ gut gespiegelt wieder und auch solche, die wir hier im Land skalieren können.
Jetzt ist es so, Sie haben gesagt, es gab schon 600 Bewerbungen, 600 Anträge. Was macht Sie eigentlich sicher, dass Sie da die richtigen auch rausfischen? Also mich haben zum Beispiel neulich 1-2 Unternehmen angeschrieben, die waren so ein bisschen sauer mit Ihnen. Und die haben gesagt, ja, die Agentur für Sprunginnovation, die tun immer so, aber die sind im Grunde auch irgendwie mehr behördig. Es gibt irgendwie ein anonymes Vorgehen, keine permanenten Ansprechpartner, E-Mails werden namentlos beantwortet, keine Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme, mit den Daten wird komisch umgegangen und so weiter. Also es gibt da auch Frust an der Stelle. Das ist natürlich bei jemandem, der abgelehnt worden ist, ja, wo dann Frust entsteht. Ja. Und was macht Sie denn sicher, dass dann zum Beispiel so jemand, der da abgelehnt wird und dann frustriert bleibt, dass das nicht gerade die große Sprunginnovation gewesen wäre?
Also alles richtig bis auf eins. Wir gehen mit den Daten nicht komisch um, sondern wir sind mega Monster DSVGO-konform und machen da alles ganz richtig. Jeder kriegt ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement, der will. Und entsprechend handeln wir auch. Alles andere ist richtig. Wir sind eine Bundesagentur und unterliegen halt dem BHO und allem, was da so mitkommt. Und wir müssen alle gleich behandeln. Und wir müssen aufpassen, dass nicht ein paar wenige uns komplett die Suppe versalzen. Denn wenn sie zum Beispiel, ist es für uns sehr schwierig, direkt den Erfinderinnen und Erfindern zu erläutern, warum sie denn jetzt nicht in die engere Auswahl gekommen sind und die Gründe anzugeben. Wir holen eigentlich zu jedem Thema, was ernst zu nehmen ist, immer Gutachten rein. Wir arbeiten, das wird uns auch häufig kritisiert, dass wir manchmal Wochen und Monate brauchen, bis wir antworten. Das liegt daran, dass wir wirklich hart an diesen Dingern arbeiten und uns die genau anschauen. Und dann einen Brief zu kriegen, der da heißt, wir haben leider andere Projekte mit höherem Sprunginnovationspotenzial als das Ihre, deswegen müssen wir Ihnen leider absagen. Das ist natürlich eine Beleidigung, das verstehe ich. Ne? Ich wäre genauso sauer. Ne? Und wenn man dann noch nicht mal zu hören kriegt, warum, ist es auch nicht besonders befriedigend. Aber das können wir nicht machen, denn es gibt Hasardeure in dem System, die sie sofort mit Klagen überziehen und ihr Leben zur Hölle machen. Und deswegen müssen wir leider uns da juristisch formal sauber verhalten. Und das ist der Preis, den wir zahlen. Das ist der Irrsinn der Bürokratie.
Vielleicht noch mal gefragt, was würden Sie sich wünschen, wenn wir jetzt darüber reden, wie die Agentur mehr Freiheit bekommen kann gegenüber dem, was sie jetzt hat? Was wünschen Sie sich konkret? Was sollte sich denn ändern? Wir haben bisher ein bisschen abstrakt darüber gesprochen. Sagen Sie doch mal ein paar Dinge, bei denen Sie sagen, Mensch, da muss ich was tun. Und mein konkreter Vorschlag ist Doppelpunkt.
Wir müssen in der Lage sein, die Projekte einfach mit Zuwendungen zu unterstützen, ohne dass uns das Vergabe- und Beihilferecht im Weg steht. Ich möchte gerne einen Scheck schreiben für die Innovatoren und Innovatoren. Die haben häufig schon ihre eigenen Firmen und denen Geld geben, um einen Auftrag geben, um die Sache weiterzuentwickeln gemäß Auftrag. Ich möchte, dass das Intellectual Property bei den Leuten bleibt. Ich will das gar nicht als Agentur für Sprunginnovation. Ich will keinen Ballast erzeugen in diesen Firmen. Ich möchte in der Lage sein, auch mehrere Unternehmen oder Innovatoren parallel zum selben Thema zu beschäftigen, um Konkurrenz zu erzeugen. Ich möchte diese Vergaben innerhalb von einem Monat entscheiden können, ohne dass ich durch irgendwelche aufwendigen Vergabeprozeduren muss, die überhaupt gar keinen Sinn machen bei der Innovationsforderung. Ich meine, das ganze Ausschreibungswesen macht keinen Sinn. Wenn wir sagen, wir wollen dieses Projekt fördern, dann wollen wir nichts mehr ausschreiben. Sondern da haben wir uns ja mit dem aufwendigen Prozess dafür entschieden, das zu machen. Also im Grunde genommen.
Das könnte ja doch einer günstiger erfinden, oder?
Ja, genau. Es könnte einer günstiger erfinden. Deswegen müssen wir erstmal europaweit ausschreiben. Dass wir damit natürlich die Idee in die Welt posaunen, ist vielleicht auch ein bisschen suboptimal dafür. Also im Grunde genommen, um es zusammenzufassen, wir haben uns ja die DARPA, die Defense Advanced Research Projects Agency, als Vorbild genommen. Ich möchte so arbeiten wie die. Punkt.
Sie möchten so arbeiten wie die und gleichzeitig haben Sie mal zu mir gesagt, Sie seien ein Pazifist und Sie wollten eigentlich mit militärischen Sachen gar nichts zu tun haben. Die Kanzlerin sagt, Mensch, eigentlich hätten wir die Agenturen zusammenpacken sollen, so habe ich Sie verstanden. Sind Sie ganz froh, dass Sie getrennt sind?
Also ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass Sie getrennt sind, auch wenn ich da der Kanzlerin jetzt ein bisschen in den Rücken falle sozusagen. Ich habe jetzt aber sehr viel über die DARPA gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Wir haben mit sehr vielen DARPA-DirektorInnen gesprochen und DARPA-Program-Managern. Erstens verlieren und gewinnen die das D, je nachdem wie der Kongress gerade ist, regelmäßig. Die sind oft einfach nur die ARPA. Und gar nicht die D. Zweitens, selbst wenn sie ein D haben, die Program Manager sind zu 95% nicht militärisch. Das sind Zivilpersonen. Und wenn wir mal auf die Projekte schauen, ist überwiegt eigentlich der zivile Nutzen dessen, was sie da machen. Ich glaube, dass die sich das Label D da dran flanschen und mal wieder nicht, hat zwei Gründe. Zum einen berichtet die DARPA-Direktion an den Verteidigungsminister oder die Ministerin. Und zum zweiten hat die das größte Budget mit, ich glaube, 700 Milliarden Dollar pro Jahr, wo die 3,5 Milliarden von der DARPA einfach nicht auffallen, ein Rundungsfehler sind, obwohl 3,5 Milliarden ja 3,5 mal so viel ist, wie wir in 10 Jahren haben. Die haben die 3,5 Milliarden in einem Jahr. Also ist es eine recht geschickte Konstruktion, denn der dritte Vorteil, Defense zu sein, ist, dass man sich auch an ein paar Regeln, wie zum Beispiel die Vergaberegeln, nicht so streng halten muss wie der zivile Teil. Deswegen, trotzdem ich nach wie vor glühender Pazifist bin, weiß ich gar nicht, ob es wirklich eine gute Idee war, die beiden so aufzuteilen.
Naja, und wie Sie mal gesagt haben, am Ende ist es in jedem Fall so, dass die erste große Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation die Agentur selber ist.
So ist es.
Also insofern, an der Sprunginnovation arbeiten Sie derzeit noch und möge sie Ihnen gelingen, Herr Laguna.
Ja, vielen Dank. Also es war eigentlich als Witz gemeint am Anfang, jetzt ist es bitterer Ernst.
Und da wir jetzt so schön bei Witzen schon sind, jetzt haben wir ja die Tradition, dass wir immer hier mit einem kleinen Bildungs-Fun-Fact unseren Podcast beenden. Ich habe, wenn wir so viel über Englisches und Amerikanisches gesprochen haben, hier "Don't keep forever on the public road, going only where others have gone", hat Graham Bell zum Beispiel gesagt. Ne? Also nicht die ausgetretenen Pfade, sondern Neues ergehen, erkunden. Jetzt sind Sie dran. Haben Sie noch einen guten Bildungs-Fun-Fact für uns?
Ja, die Pfadabhängigkeit. Ich habe ja eben mich damit gebrüstet, wie außeruniversitär ich unterwegs war. Als ich 95 meine Firma verkaufte an Amerikaner, haben die dann aber doch beschlossen, dass ich noch ein paar universitäre Meriten bräuchte und haben mir so eine Blitz-MBA in Harvard finanziert, was ich gar nicht wollte, weil ich dachte, ich weiß ja schon alles. Weit gefehlt. Das war eine echt interessante Erfahrung. In Harvard macht man ja sogenannte Case Studies. Das heißt, man kriegt immer so den halben Case gezeigt und soll dann interpolieren, wie es denn weiterging. Also raten, wie es weiterging, nachdenken, wie es weiterging. Und hat dann den Case zu Ende besprochen mit den Harvard-Professorinnen und Professoren. Das war wirklich interessant. Und was mir auffiel, war, dass die verdammt tief in ihren Cases drin waren, diese Profs. Die kannten auch Details und konnten Anekdötchen erzählen, bis mir klar wurde, dass die meisten der Harvard-Professoren aus der Wirtschaft kamen und auch in ihrer zweiten Hälfte des Lebens, so wie ich, dann mit 55 herum, plus minus, ne, beschlossen haben, so it's time to give back, ne, also in die Lehre gegangen sind, um der Welt beizubringen, was sie in ihrem Leben gelernt haben. Viele von denen hatten auch keinen Universitätsabschluss, waren Unternehmerinnen und Unternehmer, sind dann aber mit einem ordentlichen Ruf nach Harvard gegangen und sind Profs geworden. So, das fand ich unglaublich, weil ich immer mit einem Prof verbunden habe. Ein Prof, der hat ein Abi, dann geht er studieren, dann macht er einen Doc und dann habilitiert er und dann kriegt er einen Ruf und so weiter. Und so ist das und so ist es da gar nicht. Das hat mich wahnsinnig fasziniert.
Heißt das, Herr Laguna, Sie wollen auch noch Professor werden?
klingt so, ja?
Ja, das machen wir dann danach.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Sind wir gespannt, was Sie mit danach meinen, ob nach diesem Gespräch oder nach der Agentur für Sprunginnovation, dass Sie dann noch Professor werden wollen. Auf jeden Fall hat es viel Spaß gemacht. Rafael Laguna de la Vera, Gründungsdirektor von Sprint, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Ja, vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende angekommen eines weiteren Gipfels der Bildung. Und wenn Sie Lust haben, uns zu sagen, wie Sie es fanden, schreiben Sie uns gerne, geben Sie uns Kommentare, geben Sie uns Hinweise. Vielleicht haben Sie auch Gäste, mit denen wir mal sprechen sollten. Also,
vielleicht haben Sie eine Sprunginnovation, das wäre auch nicht schlecht.
Oder eine Sprunginnovation, das leiten wir dann gleich weiter an Herrn Laguna oder wir behalten es für uns, je nachdem, wie gut die Sprunginnovation ist. Und ansonsten freuen wir uns über Kommentare und wir freuen uns auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, beim nächsten Gipfel der Bildung. Bis dahin machen Sie es gut, ja, Martin Viada und
Patrick Honecker. Tschüss.
Tschüss.